Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute ist die Epistel für diesen Sonntag im Brief des Paulus an die Kolosser im 3. Kapitel. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich bin gerade alt genug, dass ich Pastor werden wollte und es anfing zu werden in meiner ersten Stelle in Berlin, als eine groß angelegte bundesweite missionarische Aktion stattfand mit Hochglanzbroschüren und Flyern und viel Aufwand. Und das Ding hieß Vom Minus zum Plus. Erinnert sich da jemand dran? Hat erst ab etwa meinem Lebensalter überhaupt Zweck? Vom Minus zum Plus, und da war die mathematisch bedauerliche Vorstellung damit verbunden, zu sagen, unser Leben ist sozusagen mathematisch gesehen, Achtung, hört gleich auf, der Term in der Klammer, und ob der Wert positiv oder negativ sei, das entscheide sich eben nach dem Vorzeichen. Genau so ist es eben nicht, das stimmt gar nicht. Sondern wenn man vor einen negativen Term noch ein negatives Vorzeichen dazu schreibt, dann kehrt sich der Wert eben um und er wird positiv. Aber das war nicht gemeint, sondern gemeint war, dass unser Leben sozusagen das in der Klammer sei, mit sehr zweifelhaftem Wert manchmal, gerät gelegentlich geringfügig oder auch stärker ins Minus. Und damit das positiv würde, so der Wunsch derer, die evangelisiert haben, muss ein Plus davor, und jetzt nicht das mathematische Plus, ist klar, sondern das Zeichen des Kreuzes. Also die schöne, gut gemeinte Aussage, wenn Jesus Christus vor meinem Leben den Wert angibt, dann hat das wirklich Wert und Bestand, egal was ich dazu oder fast egal, was ich dazu beitrage. Die Broschüre war mathematisch, wie gesagt, eher bedauerlich, hat aber eine gewisse Wirkung vielleicht gezeigt, vielleicht auch nicht, das weiß man immer schwer hinterher. Jedenfalls ein Versuch. Und ich habe den Eindruck, dass es solche Versuche von Anfang an immer gegeben hat. Auf eine einfache Faustformel zu bringen, wie christliches Leben gelingen kann. Einfach und behelflich zu sagen, wie wir mit Jesus Christus die Grenzen unseres Lebens ausloten und sie vielleicht überschreiten können. Wie er uns führt und begleitet und warum das gut, warum das positiv ist für unser Dasein und unseren Weg. Eine einfache Formel ist es, die der Apostel Paulus den Kolossern und heute uns aufgeschrieben hat. Ganz behältlich. Wer mal im Chor gesungen hat, der kriegt vielleicht sogar einen Ohrwurm, wenn ich es jetzt nochmal lese oder hat ihn schon. Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Vor allem soll Christus stehen. Vor allem heißt zu Beginn aller Dinge, die wir tun, im Gottesdienst wie im Alltag. Das ist nicht eingeschränkt, wie in anderen Religiositäten. Es gibt keine Trennung vom Heiligen und dem Profanen, sondern alles. Das ganze Leben soll umfasst sein, soll geschehen im Namen des Herrn Jesus. Und das kann man sich ja nun überlegen und kann es buchstabieren. Ich muss leider bekennen, dass ich ab und zu Sachen tue, vor denen ich mich nicht traue, zu sagen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Oder vor denen ich es unangemessen finden würde. Das sind die harmloseren. Es gibt Sachen, da würde man sagen, das ist doch rein weltlich. Was hat denn das mit dem lieben Gott zu tun? Die Mathearbeit oder der Vokabeltest. Hat jemand eine Mathearbeit vor sich in der nächsten Woche? Schade, sonst könnten wir das ausprobieren. zu Beginn der Arbeit im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Paulus schreibt alles. Oder vor der Unterrichtsstunde oder für den Pastor vor dem schwierigen Besuch oder Gespräch oder wenn immer irgendwas auf uns zukommt. Wir tun das in Jesu Namen. Und wenn ich mir das klar mache, dann hat das allerdings Auswirkungen auf meinen Tun. Manches will ich dann nicht mehr im Namen Jesu tun. Und manchmal schiebe ich das, wie gesagt, beiseite. Das gibt es ja auch, dass man sehenden Auges was macht, wo man weiß, das ist nicht sauber. Das sollte ich nicht tun. Das darf nicht sein. Und man tut es trotzdem. Nein, ich lasse das Mann weg, ich tue es trotzdem. Ich rede nur von mir. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, im Namen Jesu kann und soll unser ganzes Leben stattfinden. So schreibt Paulus. Und das bedeutet, dass wir als Christenmenschen dem Herrn Jesus gehören sollen mit unserer ganzen Existenz. Und so ist es ja. So ist es seit meiner Taufe. Da bin ich getauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das ist so, wie wenn ich vom Geld von meinem Konto was überweise auf ein anderes Konto. Es gab, manche wird das erstaunen, schon in der Antike ein Bankwesen mit so etwas Ähnlichem wie Giroüberweisungen. Und das ist hier Terminologie des Bankgeschäfts. Das geht darum, dass wir bei der Taufe sozusagen eingezahlt oder überwiesen sind auf das Konto unseres Herrn Jesus Christus. Dem gehören wir seither. Nicht mehr irgendjemandem sonst. Da ist ein Herrschafts- oder Eigentumswechsel geschehen. Ich gehöre meinem Heiland. Und das ist relativ komfortabel für mich, denn Besitz und Eigentum verpflichtet. Das hören wir ab und zu mal in Sonntagsreden von Politikern. Das gilt jedenfalls für das Eigentum unseres Heilandes. Seit ich dem Herrn Jesus gehöre, kümmert er sich auch um mich in einer ganz besonderen Weise und achtet darauf, dass ihm nichts verloren geht, was ihm gehört. Er hat seinen Besitz, sein Eigentum uns nämlich lieb und will nicht, dass ihm da irgendein Schaden dran geschehe. Und deswegen kann ich ganz zuversichtlich meiner Wege gehen und anfangen im Namen Jesu, was immer ich tun will, weil ich weiß, er nimmt das auch ernst. Er lässt sich auch rufen und nötigen, dass er wirklich meinen Alltag unter seinen Segen und unter seinen Schutz nimmt und in seine Verantwortung. Das ist ja das Beste dran, wenn was schief geht. Wer ist dann schuld? Es gibt zwei Sorten Firmen in der Welt. Die eine Sorte, wenn man dazugehört, sollte man schnellstmöglich den Arbeitsplatz wechseln, sobald sich was anbietet. Das ist die, in der der Bürobote schuld ist oder die Putzfrau, je nachdem, was es gibt. Wenn man da irgendeinen Fehler entdeckt und nachfragt, dann war es keiner. Und das ist unglaublich nervend, wenn man als Kunde schon mit so einer Firma zu tun hat. Wenn man in der Firma arbeitet, ist es wahrscheinlich noch quälender. Ich bin Gott sei Dank in der anderen Sorte Firma. Da ist der Chef schuld. Ja, natürlich. Wenn Sie irgendwann mit irgendwas nicht zufrieden sind, dann will das in der guten Firma der Chef persönlich hören. Und er wird nicht sagen, das war mein unfähiger Mitarbeiter, den hätte ich vor 3 Jahren schon rausschmeißen müssen, aber jetzt kriegt der Mecker. Nein, sondern der sagt, Entschuldigung, es tut mir leid. Und ich sage staunend, aber Sie waren es doch gar nicht. Und er sagt, doch, ist meine Schuld. Das geht. Und jedenfalls geht das in der Kirche. Wir brauchen nicht den Schwächsten zu suchen, an dem wir es auslassen können, der sich nicht mehr wehren dürfte, der in der Hierarchie ganz unten ist, sondern der ganz oben ist, hat sich dafür schon längst freiwillig gemeldet. Der hat es auf sich genommen. Der trägt unsere Sünde und Schuld. der trägt die Verantwortung. Wenn ich was verbocke, dann sagt der Herr Christus manchmal schon, bevor ich es in der ganzen Tragweite erfasst habe, gib her, ich nehme dir das ab. Ich trage das für dich und ich helfe dir, dass wir miteinander weiterkommen. Dass du weiterkommen kannst auf dem Weg des Lebens. Dass du leben darfst mit meiner Vergebung und Gnade. Wir gehen keinen Schritt ohne den Herrn Jesus. Das hat er uns zugesagt. Er ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Und dass wir zu ihm gehören, das ist das wesentliche Vorzeichen noch vor jeder Äußerung. Bevor ich irgendwas sage oder tue, darf ich mir klar machen, im Namen Jesu Christi, mein ganzes Dasein, Schatten und Licht, Gutes und Schwäche, Mangel und Segen, alles im Namen Jesu. Liebe Schwestern und Brüder, wie geht das? Es ist nicht getan mit einer einfachen Formel. Man könnte ja sagen, ich mache das segnende Kreuzeszeichen über mir und dann ist gut. Und manche machen das Kreuzeszeichen, auch in der lutherischen Kirche. Luther hat das durchaus beibehalten und denken sich dabei das, was Gott uns wissen lässt. Aber das bloße Zeichen hilft nicht. Paulus schreibt, dass das Wort Christi reichlich unter uns wohnt. Dass wir bekleidet sind mit den Eigenschaften Jesu Christi. Mit Vergebung nämlich und mit Liebe. Dass das Wort Christi reichlich unter uns wohnt. Darf ich mal eine kleine spontane Umfrage während dieser Predigt machen? In welchem Haushalt ist eine Bibel vorhanden? Bei mir auch. Hans, du hast keine? Ich schenke dir eine, oder? Doch, ja. Das ist wunderbar. Und das ist nicht selbstverständlich immer gewesen in der Kirchengeschichte. Erst vor etwa 150 Jahren wurden die Bibeln erschwinglich. Heute muss man, selbst bei Mindestlohn, nur ungefähr eine Stunde arbeiten, um sich eine einfache Bibel kaufen zu können. Zur Zeit Luthers für eine gedruckte Bibel, die schon sehr preiswert war, ein Jahr. Das macht es leichter, dass das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen kann. Dass wir Gelegenheit und Zugriff haben. Aber einen Fehler gibt es an diesen modernen Bibeln noch. Ich werde das demnächst zum Patent anmelden. Die Bibel braucht so einen Summ- und Klingelton wie das Handy. Deswegen, weil meine Bibel so still ist, so ruhig im Regal steht oder auf dem Tisch liegt, sich gar nicht beschwert, wenn ich mich nicht drum kümmere. Spätestens wenn der Akku leer wird, gibt das Handy laut. Und zwischendurch immer, wenn jemand mit mir Kontakt aufnehmen will, wenn sich jemand telefonisch meldet. Und manche gucken noch viel öfter auf das Ding. Ich wünsche mir eine Bibel mit wählbarem Klingelton, damit die mich immer darauf aufmerksam macht, wenn Gott mit mir in Kontakt sein will. Wenn Gottes Wort meine Wohnung, mein Leben erleuchten soll. Ich glaube, das ist deswegen nicht kaufbar und bestellbar. Das hat bis jetzt noch keiner gebaut, weil Gott immer mit uns Kontakt haben will. Und wenn das Ding dauernd fiebt, das ist auch nicht gut. Aber wir können uns das klar machen und uns daran erinnern, da bietet uns Gott an, mit uns in einem ständigen Gespräch zu bleiben. Dass das Wort Gottes unter uns wohnt, reichlich, so wie wir es brauchen. Nicht sparsam und knapp, sondern großzügig. Und dass Gottes Wort uns hilft, unser Leben zu gestalten. Und das andere Bild finde ich fast noch schöner, dass wir bekleidet sind mit Jesus Christus und seinen Eigenschaften. Kleidung ist stets passend zum Anlass zu wählen. Wie gefällt euch mein Talar? Statistisch gesehen leben Pfarrer und Mönche länger als andere Männer. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass diese Frage schon beantwortet ist, aber es spart Überlegungen und Zeit. Die Kleidung ist bestimmt in diesem Fall und sie bestimmt und prägt aber auch das Verhalten. Es ist völlig undenkbar, ich meine, es ist sowieso schon undenkbar, aber es ist völlig undenkbar, dass ich mit diesem Talar rausgehe und versuche, Fußball zu spielen. Das würden nicht mal die Fußballspieler sonst von der Hochschule gut finden. Ich glaube, das würde Schrecken auslösen auf dem Fußballplatz. Kleidung prägt und bestimmt unser Verhalten. Manchmal stärker, als wir uns klar machen. Wenn es mir im Sommer etwas flau geht, dann ziehe ich einen leichten, ganz korrekten Anzug an. Die Bügelfalte hält mich aufrecht. Das stimmt wirklich. Werdet ihr auch noch merken, wenn ihr es mal ausprobiert. Die Kleidung prägt das Verhalten. Und es gibt Sachen, die man nicht kombinieren kann miteinander. Jedenfalls nicht, wenn man nicht völlig farbenblind ist. Und das gibt es auch, wenn wir mit Christus bekleidet sind. Das gibt es auch für Christenmenschen. Es gibt Sachen, die zu diesem Christusanzug, zu Gottes Liebe und Freundlichkeit, zu Gottes Vergebung und Gnade und Segen schlichterdings nicht passen. Das ist wie Jogginghose und Smoking. Das zieht man nicht zusammen an, wenn man einigermaßen im Besitz eines Spiegels ist. Christus will uns helfen, dass wir gut unterwegs sind und dass wir zurechtkommen. Er will mit uns gehen und erstaunlicherweise geht er sogar auf total verkehrten Wegen mit uns. Was passiert denn jungen Menschen, wenn sie sich morgens sehr kreativ und farbenfroh anziehen? Also ich glaube, so die Vorstellung, was miteinander geht, entwickelt sich erst im Laufe der ersten 10 Lebensjahre und sehr kleine Menschen lieben es manchmal bunt. Was passiert dann, wenn die Kombination sehr schräg gewählt ist? Was ist das Nächste? Komm, das habt ihr alle mal erlebt. Irgendein erwachsener Mensch, der euch gern hat und der den Konventionen schon etwas näher ist, kümmert sich drum und macht eine hoffentlich freundliche und erträgliche Bemerkung und hilft euch, eine passende Zusammenstellung zu finden. Und manchmal freut man sich darüber und manchmal nicht, wie das eben ist. Man würde lieber so bleiben, wie man sich selber gerade gekleidet und dargestellt hat. Aber diese Hilfe, die erfahren wir auch in wichtigeren Lebensangelegenheiten als in der Wahl der täglichen Garderobe. Und die erfahren wir auch geistlich durch unseren Herrn Jesus Christus. Auch auf verkehrten Wegen geht er mit. Das ist für ihn nicht einfach. Das ist für ihn nicht schön. Er sieht offenen Auges, dass ich unterwegs bin in einer Weise, die nichts Gutes hervorbringen kann und geht trotzdem mit. Warum macht er das? Weil er weiß und besser weiß als ich, dass ich es gleich merke und Hilfe brauche. Dass ich gleich dastehe wie das berühmte Kind beim Dreck und nicht mehr weiß, wie ich zurückkommen soll. Dass ich einen brauche, der mich rausfischt und mein Leben rettet. Und wenn ich das merke, dann ist der Retter schon da. Dann muss der nicht erst lang anmarschieren. Dann muss der nicht erst den Rettungspunkt finden, der vorgesehen und bestimmt ist, sondern er ist schon bei mir. Aber das kriegt er nicht für umsonst. Das kostet ihn was. Das kostet ihn die Frucht meiner verkehrten Wege und verkehrten Taten. Am Kreuz sehen wir, wo mein Weg eigentlich gerechtermaßen enden müsste. Das sind meine Fehler, die da gelitten und erlitten und gebüßt werden. Das ist der Weg, den ich mir selber gesucht habe, der würde dahin führen. Aber Gott will nicht, dass ich so verrecke. Gott will, dass ich am Leben bleibe und dass es mir gut geht. Und deshalb sagt sein Sohn Jesus Christus, lieber ich, gib's mir her, ich trag's. Mit letzter Konsequenz, mit Einsatz des Lebens. Das tut Jesus für uns, damit wir sein bleiben. Damit uns niemand von ihm trennen kann. Damit wir leben, ist er bereit zu sterben. Liebe Schwestern und Brüder, wie gehen wir mit sowas angemessen um? Wie verhalten wir uns, wenn uns jemand derart großzügig beschenkt? Was ist die angemessene Reaktion auf ein Geschenk? Genau, danken. Und weiter erwartet Gott von uns nichts. Aber wenn wir noch was tun wollen, dann dürfen wir das Wort danken ins Griechische zurück übersetzen. Da heißt es Eucharistie. Jedenfalls ein verwandtes Fremdwort. Das beschreibt die Dankbarkeit. Und es ist in manchen Konfessionen ein Wort, mit dem das Abendmahl bezeichnet wird. Es ist die wunderbare Dankbarkeit der Kinder gegenüber ihren Eltern, die sich darin äußert, dass die Kinder sich von ihren Eltern gerne weiter versorgen und beschenken lassen. Und nichts anderes möchte Gott in der Beziehung mit uns, als dass wir weiter leben aus dem, was er uns gibt. Leben und dankbar annehmen, was er uns schenkt. Den Tag heute, den Tag morgen, seine Zukunft, die unsere Zukunft wird, den Himmel. Dass wir mit offenen Händen vor Gott bleiben, wie die lieben Kinder vor ihrem lieben himmlischen Vater. Durch unseren Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.